Breitband Topic.
Das Versprechen von Open Data klingt ja ganz verlockend. Wenn der Staat seine Datensammlung, die er ohnehin ja hat, im Netz veröffentlichen würde, und zwar maschinenlesbar und für wirklich alle Bürger und Unternehmen dann nutzbar, dann könnten sich Bürger endlich umfassend informieren, eine transparentere Gesellschaft würde sich immunisieren gegen Korruption, die Bürger könnten sich besser am Staatswesen beteiligen und Firmen könnten eben neue Geschäftsideen und neue Dienste entwickeln. Was da alles möglich wäre, wenn etwa Trinkwasserwerte, Kartendaten, ortsbezogene Kriminalstatistiken und Baupläne offen lägen und für alle nutzbar, also Open Data wären, Tariq Amir hat sich das einmal angesehen.
Um mit Daten Nutzen zu stiften, müssen sie frei zugänglich sein und in einer Form vorliegen, die Computer verstehen. Beides ist in der Praxis ein Hindernis. Die Open Data Bewegung will das ändern, sagt Klaas Roggenkamp vom Open Data Network.
Open Data geht erstmal darum, öffentliche Daten frei verfügbar zu machen, um anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, damit zu arbeiten, neue Interpretationen zu schaffen oder ein anderes Stück von Transparenz zu erzeugen.
Mit dem Beschaffen von Rohdaten ist es aber nicht getan. Endlose Textdokumente und Zahlenwüsten aus Ministerien und Amtsstuben müssen strukturiert und vereinheitlicht werden. Nur so lassen sich die Informationen in ihrer Gesamtheit sinnvoll interpretieren. Daten in anschauliche Bilder zu verwandeln, ist ein wesentlicher Teil des Open-Data-Konzeptes. Die Visualisierung als Computergrafik macht Strukturen sichtbar und Zusammenhänge intuitiv verständlich. Die Praxis, mit freien Daten zu arbeiten, hat sich im angelsächsischen Raum schon sehr viel mehr etabliert als in Deutschland. Das liegt auch daran, dass die britische und die US-Regierung Open Government-Direktiven erlassen haben, die freie Daten fördern. Auf der Seite data.gov der US-Regierung stellen 170 Behörden aus 31 Bundesstaaten ihre Daten zur Verfügung. US-Bürger konnten so etwa nachvollziehen, wohin die Konjunkturhilfen für die schwächelnde US-Wirtschaft geflossen sind.
One year ago, we opened World Bank data. And now, it's everywhere.
Auch die Weltbank hat ihre großen Datenbanken mit Informationen aus 220 Ländern als Open Data zur kostenlosen Nutzung freigegeben. Informationen über Bildung, Armut, Gesundheit, Umwelt und Mobilität sollen dabei helfen, neue Lösungen für globale Probleme zu finden. In Deutschland gibt es bislang nur sehr wenige Open-Data-Projekte, an denen sich die öffentliche Verwaltung aktiv beteiligt. Ein Grund dafür glaubt Stefan Gerke von Politik Digital zu kennen. Bei vielen Behörden würde noch die Furcht überwiegen, dass die Daten nicht in ihrem Sinn verwendet werden, sagt Gerke.
In Deutschland mag es so sein, dass vielleicht noch aus der preußischen Tradition ein gewisses Obrigkeitsdenken besteht. Wenn Programmierer anfragen nach Daten, dann heißt es, wir können ihnen diese Daten leider nicht geben, weil da eine Missdeutungsgefahr besteht. Das heißt auf Deutsch Kontrollverlust.
Daher sind politisch relevante Open-Data-Projekte in Deutschland noch die Ausnahme. Die hiesige Diskussion dreht sich eher um interne Behördenstrukturen und um wirtschaftliche Interessen.
In Deutschland geht also noch nicht viel in Sachen Open Data. An der Spitze der Bewegung dagegen steht Großbritannien. Und ich habe vor der Sendung gesprochen mit Rufus Pollock. Er ist Mitbegründer der Open Knowledge Foundation, einer Stiftung, die sich ja weltweit dem freien Fluss von Wissen verschrieben hat. Und im selben Studio saß Friedrich Lichtenberg vom deutschen Open Data Netzwerk. Und Rufus Pollock von der Open Knowledge Foundation habe ich zuerst gebeten, einmal ein paar britische Vorzeigeprojekte zu nennen.
Well, in terms of open government data, I think the UK is looked to as something of a leader here.
England wird in der Open Data Bewegung sicher als so eine Art Anführer gesehen. Das hat auch gute Gründe. Jede staatliche Stelle bis hinunter zur lokalen Ebene veröffentlicht ihre Ausgaben. Auf Ministeriumsebene alles, was über 25.000 Pfund liegt. Und auf lokaler Ebene alles über 500 Pfund. Die englische Regierung veröffentlicht diese Daten sehr regelmäßig und vor allem in einem maschinenlesbaren Format. Die andere Seite ist, die Regierung hat schon vor 2 Jahren eine entsprechende Plattform geschaffen. Auf data.gov.uk stellt die Regierung diese Informationen zur Verfügung. Aber das ist noch nicht alles. Sie haben gemeinsam mit der Open Knowledge Foundation eine Lizenz entwickelt, unter der alles steht, was in dieses System eingebracht wird.
Friedrich Lindenberg, die Beispiele, die Rufus Pollack aus England jetzt genannt hat, sind sehr weitgehend, sehr umfassend. In Deutschland gibt es nur einzelne Projekte, die überhaupt nicht so weit gehen. Warum hinkt Deutschland da so hinterher?
Ich glaube, es gibt da unterschiedliche Gründe. Eine Sache ist auf jeden Fall eine unterschiedliche Kultur auch auf Seiten der Verwaltung. Das heißt, man hat immer noch so ein bisschen das Amtsgeheimnis im Hinterkopf. Da gibt es zwar seit 2006, seit es das Informationsfreiheitsgesetz gibt, im Prinzip eine ganz andere Richtung. Aber im Grunde gibt es immer noch so ein bisschen die Frage, warum sollte ich jetzt meine Informationen mit den Bürgern teilen? Und da muss, glaube ich, sozusagen noch ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet werden. Und das andere ist, glaube ich, dass wir einfach noch eine bessere Community mobilisieren müssen hier in Deutschland. Das ist auch der Grund, wieso wir jetzt die Open Knowledge Foundation als Chapter gegründet haben, weil wir eben glauben, dass wir, wenn wir mehr Leute dafür mobilisieren und begeistern können, dass wir dann auch ein besseres Argument machen können, dass diese Sachen veröffentlicht werden sollen.
Rufus, Deutschland hinkt in der Entwicklung von Open Government hinterher. Was haben Sie in England gelernt? Muss Open Government von oben nach unten durchgedrückt werden oder sollte es eher eine Bewegung von unten nach oben sein?
One lesson is, I think, you just take whatever option you have.
Die erste Lehre ist, man muss die Möglichkeiten nutzen, die man hat, ganz egal, wie sie aussehen. Hier in England haben mehrere Faktoren die Sache vorangetrieben. Zum einen die Bewegung von unten, aus dem Volk, an der auch viele Organisationen und Interessenverbände beteiligt waren. Es gibt auch überhaupt keinen Grund, dagegen zu sein. Es ist gut für die Wirtschaft, es fördert Innovationen, es bringt neue Unternehmen hervor. Und es hilft der Regierung. Und ich meine das nicht im Sinne von Transparenz und Verantwortung, sondern es ist gut für die Effizienz der Regierung. Wir haben zum Beispiel die Seite Where Does My Money Go aufgesetzt. Und das Faszinierende war, dass ein Ministerium hat dadurch herausgefunden, dass ein anderes für dieselbe Sache auch schon Geld ausgegeben hatte. Was ich aber schon sagen würde, wenn das Ganze von oben kommt, dass einer sagt, so machen wir das jetzt. Dann sollten Sie auf jeden Fall Entwickler, Organisationen, die Wirtschaft und das Volk mit einbeziehen. Man kann das nicht einfach beschließen im Stil von, so liebe Welt, hier sind die Daten. Open Data lebt davon, dass man sich Gedanken macht, wofür diese Daten eingesetzt werden sollen und wie man sie weiterverarbeiten kann. Wie kann man die Ausgaben damit sinnvoller gestalten? Wie kann man der Wissenschaft damit helfen? Es ist das Ziel, das die Daten wertvoll macht.
Friedrich Lindenberg, wenn man das jetzt so hört aus England, was kann man denn für Deutschland davon übernehmen, um Open Government nach vorne zu bringen? Oder sind die Kulturen zu verschieden?
Nö, ich glaube, das lässt sich durchaus übertragen. Also, was wir gerade ja versuchen, ist, dass wir sozusagen den Top und den Bottom, die beide dort was ausrichten können, versuchen, miteinander ins Gespräch zu bringen. Dafür machen wir es einen Wettbewerb, Apps für Deutschland, der geht am 8. 9. November los. Und die Idee ist dort eben, dass sozusagen beide Seiten aufeinander zugehen, dass die Behörden anfangen, Daten freizugeben und dass gleichzeitig die Community anfängt, diese Daten zu nutzen und zu demonstrieren, was man damit machen kann. Und ich glaube, dass wir dadurch irgendwie eine ganz, ganz großartige Chance haben, in der Tat mal irgendwie einen Dialog hinzubekommen zwischen diesen beiden doch recht getrennten Gruppen. Und die Frage ist dann sozusagen, wie weit wird dann zum Beispiel Transparenz als Aspekt darin wirklich berücksichtigt? Also werden sozusagen nur die Daten veröffentlicht, die jetzt interessante iPhone-Apps ergeben? Oder kann man auch Daten veröffentlichen, wie jetzt die Ausgabendaten, die Rufus angesprochen hat, also konkret die Ausgaben der Regierung, die sich für Transparenz und für Effizienzsteigerung wirklich gut eignen?
Rufus Pollack, auch große Softwarefirmen wie Microsoft und IBM engagieren sich jetzt in Sachen Open Data. Wenn diese großen Konzerne Open Data Produkte verkaufen, wie verändert das unser Verständnis für Open, für offen?
Well, Open Data, as I just said, isn't just about the data, it's about what we do with it. And to do that, we need tools and we need infrastructure.
Bei Open Data geht es, wie ich eben auch schon gesagt habe, darum, was wir mit den Daten vorhaben. Um das zu bestimmen, brauchen wir die entsprechenden Instrumente und die Infrastruktur. Diese Instrumente und diese Infrastruktur muss natürlich auch offen sein. Nicht bis ins kleinste Teil, aber die Schlüsselfunktionen schon. Das erklärt auch das Interesse von großen Unternehmen wie IBM oder Microsoft daran. Denen geht es natürlich nicht so sehr um die Daten. Die wollen Software und Dienstleistungen verkaufen. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Die bieten dann ihre Cloud-Lösungen an oder etwas anderes. Und das ist auch gut. Die sollen ja daran beteiligt sein. Sie sollen ja das Offene mit dem Nicht-Offenen verbinden. Wichtig ist nur, dass die Kernstücke dabei offen bleiben.
IBM und Microsoft, Rufus Pollack, die verkaufen in erster Linie Cloud-Lösungen. Dienste, damit dann Kommunen ihre Daten auch im Internet speichern können. Das hat aber noch nichts zu tun mit Open Data, Open Government. Wie stellt man sicher, dass Open Data auch wirklich offen ist, wenn solche Konzerne involviert sind?
Well, I mean, I think it goes to the point you just made. What I was just re-emphasizing is that we need open tools for open data.
Es ist im Grunde, wie Sie sagen, es wäre eine Schande, wenn die Regierung alle möglichen Daten frei zur Verfügung stellte und sie dann in einem System landen, das in sich geschlossen ist und wo nicht jeder herankommt. Es gibt zum Beispiel Linux-basierte Cloud-Lösungen, die offen sind. Denn es nützt mir alles gar nichts, wenn ich zwar an sämtliche Daten der britischen Regierung, meinetwegen über deren Ausgaben, herankomme, aber als Individuum gar nicht die Rechenleistung habe, diese zu verwerten. Die Regierung muss darauf achten, dass die, die die Kapazitäten für diese Mengen haben, sie auch jedermann zur Verfügung stellen. Und daran arbeiten wir auch bei der Open Knowledge Foundation, solch eine Infrastruktur zu entwickeln.
Wenn ich da was einwerfen darf. Also natürlich ist es schön, wenn wir Open-Source-Tools haben, die das Ganze machen. Die Frage ist aber erstens, falls wir proprietäre Tools bekommen, verhalten die sich neutral zu den anderen rechtlichen Aspekten? Das heißt, wenn ich ein Microsoft-Tool habe, sind die Daten dann immer noch offen lizenziert? Kann ich sie mir daraus holen und kann ich einfach was anderes damit machen? Das ist, glaube ich, die zentrale Voraussetzung. Und das andere ist, glaube ich, was wir in Deutschland besonders als Problem bekommen werden, ist die Idee, wenn jemand mit diesen Daten irgendetwas tut, was wirtschaftlich relevant ist, also meinetwegen ein Start-up gründet oder damit einfach nur seine Dienstleistung verbessert, dann kommt schnell die Idee, okay, dann wollen wir als Staat was davon abhaben. Das heißt, was sozusagen das größere Idee gerade ist, ist, glaube ich, dass man zu solchen Open-Data-Warenkörben kommen wird. Und das ist halt einfach eine gefährliche Idee, weil es erstens unheimlich schwer ist, abzugrenzen, wann ist was eine kommerzielle Aktivität. Und zweitens auch, weil es einfach auch Ziel der ganzen Sache sein sollte, dass man Innovation fördert und nicht, dass man sozusagen maximal daraus den Gewinn schlägt, weil es einfach nachgewiesen ist, dass wenn man versucht, dort den kurzfristigen Nutzen zu maximieren, dass es langfristig sich einfach auch ökonomisch gar nicht mehr rentiert.
Das war mein Gespräch mit Rufus Poller, Gründer der Open Knowledge Foundation in Großbritannien, und Friedrich Lindenberg, der seinen Namen nicht in Lichtenberg fürs Breitband umbenannt hat, wie Michael Hörz twittert, sondern Friedrich Lindenberg heißt, vom Open Data Netzwerk. Mein Versprecher, und alles andere wie immer nachzuhören auf breitband.deradio.de.